Betreten die Burg. Deaktivieren Sie Ihre Schutzschilde und ergeben Sie sich. Widerstand ist zwecklos.
Das Internet. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in der Gegenwart. Dies sind die Folgen über die Filme des Star Trek-Universums, die uns seit Jahrzehnten begleiten. Philipp und David entdecken fremde Welten, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die beiden dringen dabei in Galaxien vor, über die schon viel zu viele Menschen gesprochen haben.
Die Aufnahme läuft.
Ja, wir haben jetzt 4 Stunden und 23 Minuten noch auf der Speicherkarte, um über der Zorn des Khan zu reden.
Ich muss mich irgendwie dem Thema gebührend hier hinsetzen.
Ja, und?
Energie.
Weil ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich habe ein bisschen im Internet geplündert, was ich mal so finden konnte an Sachen. Unter anderem aus einem Trailer zu der Zorn des Khan.
Jenseits der Dunkelheit, jenseits der menschlichen Zivilisation lebt Khan. Ein Tyrann mit einem genetisch überlegenen Verstand, ausgesetzt auf einem leblosen Planeten, verbannt von einem Raumschiffkommandanten. Khan kennt nur noch die Rache. Er hat den Tod besiegt und überlebt.
Ja. Schön, dass Sie so drüber gedubbt haben, dass es original im Hintergrund noch zu hören ist, die einfach da drüber gesprochen haben.
Und ich hab so ein bisschen Angst, der Sprecher, das war so sein letzter Job, der hört sich so ein bisschen kurz vorm Exitus an.
Ja, stimmt so ein bisschen, ja.
Haben sie nochmal den Klassiker ausgepackt. Ich weiß gar nicht, ob das ein Original-Trailer aus der Zeit war. Das sieht aber eher nach dem jetzt zum Re-Release aus. Wir haben der Zorn des Khan gesehen. Endlich ein guter Star Trek-Film. Der zweite, 82 entstanden. Erstaunlicherweise haben wir ja in der ersten Folge, glaube ich, schon darüber gesprochen, dass wir nach dem Film nicht gedachten, dass nochmal ein zweiter kommt.
Ja. Aber, also, man sieht an dem Film, wie viel Spaß man an der Schauspielerei haben kann, wenn man nicht mehr 2 Stunden lang den Bauch einziehen muss. Ja, so ist es. Das ist ja der erste Star Trek-Film von Nicholas Meyer.
Mhm.
Oder Meyer, wenn man es...
Meyer, Nicholas Meyer.
Damals wurde alles auf Deutsch übersetzt. Da hieß es auch nicht Starfleet, sondern die Sternflotte oder besser Raumflotte.
Raumflotte.
Dann wollen wir das jetzt hier auch machen. Aber kurz, der hat ja tatsächlich die guten Star Trek-Filme.
Genau, der hat den zweiten, den vierten und den sechsten gemacht. Kleiner Exkurs, ich habe mal eine WDR-Reportage aus den 60ern gesehen, wo der Reporter über die Rolling Stones, die Rolle...
Ist ja auch sehr alt.
Ja. Genau, also das war eine Archivaufnahme im Internet, du Arsch. Da hat er tatsächlich gesagt, hier ist ein Konzert der Rollenden Steine mit ihrem Sänger Michael Jäger.
Das ist kein Witz, ist das ein Witz?
Nein, das hat er allen Ernstes gesagt. Das ist nicht zu fassen, oder? Der hat es einfach eingedeutscht. Damals hat man das eingedeutscht. Ich meine, das macht ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja bis heute, das ist ja total lustig. Ich kann mich immer noch daran erinnern, dass ich versucht habe, Four Rooms in der Videothek zu leihen und der mir nicht weiterhelfen konnte, weil ich gefragt nach Silvester in fremden Betten gefragt habe. Unter diesem Titel lief er nämlich im ZDF, glaube ich. Mhm. Weil alle Titel müssen eingedeutscht werden.
Ich meine, damals war es ja wirklich so, dass die meisten Songs, die hier in Deutschland auf Deutsch rausgekommen sind, alles Cover-Songs von englischen Songs waren. Mhm. Dann hieß es dann nicht mehr Let Your Love Flow, sondern Ein Bett im Kornfeld. Ja, toll.
Ja. Übrigens, daher kommt ja auch der Begriff Schlager. Schlager ist ja das englische, die Übersetzung des englischen Wortes Hit.
Mhm.
Aber so viel zum Exkurs. Wir wollen zurück in den...
Herzlich willkommen beim Musikpodcast.
Nein, wir wollen ja eigentlich über Star Trek und der Zorn des Khan reden.
Ja.
Und es freut mich wirklich, dass wir diese Reihe machen, weil ich habe mich sehr gefreut, wir haben den im Director's Cut geguckt, in der restaurierten Fassung in 4K. Ich finde, das sollte man immer dabei sagen, weil ich war überrascht, wie toll der aussieht, weil ich habe immer noch die schäbige DVD-Erstauflage im Hinterkopf.
Ja, ist aber auch ein Film, ist mir heute nochmal im Rewatch das erste Mal so richtig aufgefallen, dass dieser Film verdammt dunkel ist. Aber auch eine verdammt geile Beleuchtung hat, also sehr stimmungsvoll. Und dadurch funktioniert der Film, glaube ich, nochmal besonders gut, auch heute noch. Und auch durch die fantastischen Practical Effects und die Modelle. Wir haben da bestimmt gleich noch ein bisschen Zeit, nochmal drüber zu sprechen. Man merkte auf jeden Fall nach dem ersten Film, den wir ja jetzt, der Satz, unbestritten sah der geil aus, aber es war halt eine Tech-Demo. Ja. Und man hätte jetzt ja meinen können, dass sie jetzt versuchen, noch einen draufzusetzen, was irgendwie Farben angeht, Fanciness, abgespacede Sachen. Und das finde ich jetzt schon toll. Der Ansatz des Films war, wir gehen komplett zurück. Wir konzentrieren uns wirklich nur auf die Stimmung des Films. Die Dialoge waren super. Mhm. Die Figuren hatten endlich mal wieder Spaß. Also die Schauspieler, die Spaß an ihren Figuren. Mhm. Das hat man denen deutlich angemerkt. Und ein toller Antagonist.
Ja, Khan.
Also es gibt eigentlich sehr wenig bei diesem Film, was nicht stimmt. Das ist wirklich unfassbar gewesen, wie nach diesem relativ katastrophalen ersten Teil mhm. dann auf einmal so eine Bombe rausgehauen wird.
Ja.
Normalerweise ist das ja heutzutage so, wenn es ein erster Film erscheint, dann versucht man das einfach noch mehr.
Wir machen das Gleiche mit mehr.
Genau. Mhm. So, ne?
Mehr Darsteller, mehr Explosionen, mehr von allem.
Wir hatten ja schon festgestellt, der erste Teil war ja kein Flop in dem Sinne. Es war ja tatsächlich, hat er ja das genau eingespielt, was er einspielen sollte,
mhm.
damit auch ein zweiter Teil entstehen kann. Aber man hat ja dann da schon deutlich gemerkt, okay, vielleicht haben wir ja wirklich da irgendwie jetzt nicht so geile Sachen abgeliefert. Ich glaube, die Darsteller waren sehr unzufrieden mit diesem
Film. Ja, haben sie ja gesagt.
Ja, ja. Und dann gab es halt keine andere Möglichkeit, als zu sagen, okay, wie kriegen wir jetzt alle Leute wieder ans Set? Wir müssen jetzt wirklich gucken, dass wir es komplett anders machen.
Mhm.
Ich glaube, dass jetzt auch ab diesem Film auch die Darsteller wirklich tatsächlich mehr Mitspracherecht hatten.
Mhm.
Also wir werden ja jetzt noch Filme sehen im nächsten Teil, wo Leonard Nimoy Regie führt. Dann ist wieder Nicholas Meyer dran. Dann kommt William Shatner, der Regie führen.
Oh Gott, mit dem Bruder von Spock, der
okay.
Ja, okay, wir reden dann nochmal drüber.
Liegt es an der Regie, sondern nochmal an anderen Sachen. Aber das werden wir dann nochmal aufschlüsseln.
Es wird eine Menge geben, ja.
Genau, aber das man merkte jetzt, dass das wurde jetzt wieder mehr Star Trek eigentlich, mhm. das, was wir brauchten. Was wir auf der Leinwand sehen wollen. Und
also du redest jetzt aus der Perspektive eines Fans der Originalserie?
Ja.
Ja, okay.
Oder eines Star Trek-Fans insgesamt. Ich meine, damals gab es ja nur die Originalserie zu dem Zeitpunkt, zu dem wir gerade sprechen. Wir sind ja immer noch 5 Jahre davon entfernt, dass in den USA The Next Generation startet.
Mhm.
Und The Next Generation startet ja auch nur, weil der Zorn des Khan und die nachfolgenden Filme so erfolgreich waren.
Mhm. Der direkt vor, also warte mal, jetzt kommt 83, den kommt auf der Suche nach Mr. Spock.
Alles sehr, sehr nah beieinander.
Genau,
genau. Dann kommt 84 schon der vierte Teil tatsächlich.
Genau, und dann 86 der fünfte, irgendwie sowas?
Ja, ich glaube, da war jetzt ein bisschen mehr Zeit dazwischen. Und dann war 1990 oder so, das müssen wir vielleicht nochmal nachgucken.
Ja,
genau. Es war auf jeden Fall jetzt die Zeit, wo Star Trek eigentlich wieder lebendig geworden ist. Die alte Serie, die lebte ja eigentlich nur wegen der eingefleischten Fans,
mhm.
Die dann die Wiederholungen sogar immer wieder gepusht haben. Und man wusste nach dem ersten Teil ja jetzt nicht mehr so wirklich, was ist jetzt Star Trek eigentlich? Also sind es stundenlange Kamerafahrten um Raumschiffmodelle herum oder
dieser philosophische Ansatz, ne, Weltraum,
Entwicklung
der Menschheit, ne?
Kostüme,
ja.
Glänzende Helden als Darsteller, weil das haben sie ja so versucht. Und da haben sie ja komplett im zweiten Teil mit gebrochen, weil jetzt auf einmal haben die Darsteller, das sind Menschen, die haben Schwächen.
Mhm.
Ne, das ist bei Kirk ja ganz plakativ mit der Brille, die er sich dann aufzieht, ja. Ne?
Weil
der Armband, über die er trägt.
Ja.
Sowas. Also, und dass sie halt wirklich so diesen Generationenkonflikt aufmachen. Es gibt ja eine Szene in dem Film, wo ein junges Crewmitglied vorgestellt wird. Ne?
Genau, weil
natürlich
wir befinden uns kurz zur Erklärung, in der Geschichte befinden wir uns auf einem Ausbildungsflug auf der Enterprise, bevor sie quasi um Hilfe gerufen werden von der Raumstation, wo dieses Projekt Genesis, eine Waffe, die, oder es ist gar keine Waffe, es ist eine technische Einrichtung, die Planetenoberflächen terraformen kann. Die aber dann nachher als Waffe eingesetzt werden kann von
Möglichkeit. Ich gehe mal davon aus, dass hoffentlich jeder diesen Film gesehen hat.
Wieso, der ist erst 42 Jahre alt, wer weiß. Vielleicht spoilern wir jetzt hier gerade irgendjemanden zu Tode.
Okay. Aber, was ich sagen wollte, ist, dieses Motiv des Films ist ja schon dieser Generationenkonflikt. Also man merkt, dass diese ältere Generation, von der wir da sprechen, Kirk ist jetzt Admiral, ne? Spock ist Captain, Sulu wird bald Captain, sowas alles. Das sind alles gestandene Menschen, die schon echt viele Menschen kommen und gehen haben sehen, viele Red Shirts, ne?
Ja.
Und dann werden halt junge Crewmitglieder eingeführt, zu denen, die ja auch eine Beziehung haben. Der eine ist irgendwie der Neffe von Scotty.
Genau.
Die andere ist die Ziehschülerin von Spock und so weiter.
Mhm.
Und dass diese Leute denen nach und nach genommen werden, aber dass die Konsequenzen dafür tragen müssen, ne? Dass die dahinter stehen müssen, dass diese emotionale Schwere auf den Charakteren lastet, das merkst du denen in diesem Film deutlich an. Das sind nicht mehr die strahlenden Helden des ersten Teils. Und das ist total erfrischend.
Die sind in Anführungszeichen ein bisschen verbraucht. Die nehmen quasi das, was ja so eine, also wenn du das richtig krass willst, ist es eine Vorwegnahme der Entwicklung des Actionfilms in Hollywood, weil der Actionfilm hat sich ja mit Stirb langsam so ein bisschen gewandelt damals, also weg von diesem muskulösen Übermenschen aller Arnold Schwarzenegger hin zum Otto-Normalverbraucher, der auch ein Held sein kann. Und das ist ja eine ähnliche Entwicklung, ne?
Also, Kirk ist jetzt einer von uns, sagt.
Kirk ist jetzt ein Blue-Collar-Worker, ne? Nein, so krass ist es noch nicht, aber so diese Motiv, dass die sich schon so im Verhältnis untereinander wie Buddies verhalten, ne? Dass die sich von den Motiven, also sowas wie diese Geschichte auch mit Kirks Sohn, der da eingeführt wird und dass dann Kirk auf einmal vor dieser eigenen Frage steht, war die Entscheidung richtig? Wäre ich nicht lieber Vater gewesen und sesshaft gewesen? Und
ja, wobei er wusste es ja nicht, ne?
Genau, er wusste es nicht, aber dadurch wird er das in Gang gesetzt. So, ich habe einen Sohn, was bedeutet das für mich? Wie verändert sich das? Du hast auch eine Mute-Taste. Du musst dich nicht komplett runterziehen. Guck mal hier. Aber hier drauf drücken, dann wärst du gemutet.
Lass sie doch einfach.
Okay. Nein. Also, und das finde ich total interessant, weil das halt dieser Figur von Kirk, der ja, dessen Stärke es ja vorher immer war, vor diesem Film, und das Motiv des Vaters sein und des Sohnes wird sich ja über die weiteren Teile noch bis in den sechsten Teil hineinziehen.
Die Domini Patris, ja. In Philly.
Genau. Was wollte ich sagen? Also das ist halt auch nochmal eine Weiterentwicklung dieser Figur des Captain Kirk. Ne? Er ist auf einmal nicht mehr nur seiner Crew gegenüber verpflichtet, sondern auch seiner, in Anführungszeichen, Familie, auch wenn es nur sein Sohn ist. Aber er hat auf einmal andere Verpflichtungen. Ne? Er ist nicht mehr nur mit der Sternenflotte verheiratet. Und dieses Motiv zieht sich halt jetzt auch über mehrere Filme hinweg immer mal wieder durch. Ne?
Ja, und das wie der erste Teil so sehr statisch war, weil alle Figuren eigentlich nur in den Sphären ihres Ranges operiert haben.
Mhm.
Der eine war Captain, der andere Steuermann, ne, und was weiß ich, die eine hat einen Zölibat abgelegt, das ist egal. Aber es ist, in diesem Film sind die Grenzen mehr schwimmend. Ne? Ich meine, Kirk ist Admiral, Spock drängt ihn ja sogar dazu, das Kommando zu übernehmen, er will aber eigentlich nicht.
Mhm.
Aber sie schaffen es auch, ich meine, wir haben jetzt den Film in der Director's Cut geguckt. Der ging jetzt 1:50 ungefähr.
Ungefähr, ja.
Und das ist ja schon sehr viel weniger Zeit. Da ist so viel mehr passiert in dieser Zeit als im ersten Teil. Aber ich fand auch, das lag vor allem auch daran, weil die Dialoge sehr gut pointiert waren. Mhm. Also wenn Spock und Kirk ihre Wortgefechte hatten oder Spock dann auch mal was eingeworfen hat in den Raum. Es war sofort klar, wie die Figurenkonstellation ist, wie die zueinander stehen. Ne?
Ja.
Es gibt eine Szene, wo Savick irgendwie einen Einwand
das ist die, der Protégé von
der Protégé von Spock.
Protégé, genau. Ich weiß nicht, wie man das...
Und Spock sagt ihr dann halt in dem Moment so quasi... Nicht wortwörtlich, aber Savick, ich verstehe, was du sagst, aber vertrau mir, der Captain weiß genau, was er tut.
Hm.
In diesem Moment entsteht ja, ist ja keine Zweierbeziehung mehr zwischen Spock und Savick, sondern du hast sofort in einem Satz eine Dreiecksbeziehung mit Kirk auch schon abgehandelt. Da ist halt in diesem Satz schon sehr viel mehr passiert, als in nur einem Zwei-Seiten-Dialog.
Sie stellt seine Kompetenz in Frage, weil vielleicht auch, weil er nur ein, in Anführungszeichen, nur ein Mensch ist. Es gab ja vorher diesen Dialog auch auf Vulkanisch, wo sie sagt, ne, ich hätte mir anders vorgestellt, er ist so menschlich, ne? Also er hat einen gewissen Status, auch offensichtlich strahlt er auch auf sie ab. Und dann ist sie enttäuscht, dass er eben so menschlich ist und stellt ihn dann in Frage und dann wird sie aber wieder eingenordet von
Spock. Das ist jetzt ein witziges Prinzip, weil dieses Dreiecksprinzip gibt es ja in so viel. Das ist vielleicht ein sehr weit hergeholter Exkurs, aber der erinnert mich halt daran. Beim Basketball gab es mal die Chicago Bulls. Die haben so die Triangle Offense eingeführt. Das war eine Offensive, in der immer der Ball spielende führende Spieler immer eine direkte Verbindung zu jeweils zwei Personen auf dem Spielfeld hat.
Was es schwerer macht zu verteidigen.
Genau, weil du immer mindestens zwei Optionen hast. Und das ist in den Dialogen, daran merkst du, dass es gute Dialoge sind, dass ebenfalls in dem Fall auch immer diese Person, wenn Savick etwas sagt, richtet sich das auf der einen Seite gegen, ne, zu Kirk, aber auch zu Spock. Und Spock erwidert etwas, was ebenfalls in beide Richtungen geht. Das heißt, es werden alle Wege dieses Dreiecks bespielt.
Und das geht ja nur nicht zwischen diesen drei Figuren. Es gibt zum Beispiel auch diese ganz fantastische Szene, wo Pille, Spock und Captain Kirk zusammensitzen, auch toll ausgeleuchtet, sehr dunkel, fast nur mit dieser Tischlampe ausgeleuchtet, wo sie quasi über Genesis diskutieren. Ne? Ist es eine Waffe? Ist es Forschung? Muss es vernichtet werden? Ist es eine Option? Ne? Und wie immer dieser Konflikt aufbricht zwischen Pille, der Emotionale ist, und Spock, der Rationale ist, der logisch Denkende. Wobei man das ja auch mal in Frage stellen kann. Das ist einfach in dem Fall, um die gegenseitige Position klar zu machen. Und dazwischen ist eben Captain Kirk als Vermittler. Und das ist halt auch ganz toll. Ne? Und dann, wo dann aber auch ganz klar ist, das sind auf der einen Seite sind das alles drei Freunde, ne? Und es sind aber auch Vorgesetzte und Untergebene. Und am Ende hat Captain Kirk die Autorität, das zu entscheiden, was damit gemacht wird.
Genau. Es gibt nicht mehr viel diese Statik wie im ersten.
Ja, genau. Ne?
Und
es hat halt diese Ebene, das ist es mehr als ein Befehlsempfänger und Befehlsgeber-Verhältnis,
ja,
sondern es hat auch eine zwischenmenschliche Komponente.
Genau. Das finde ich ganz, ganz toll. Also man kann hier schon in der Kommunikationsanalyse alleine einen ganz anderen Film ausmachen als noch in dem ersten.
Ja, weil es einen gibt.
Ja, aber der Vorteil daran ist ja nicht nur, dass die Dialoge jetzt erstmal besser wirken, sondern du sparst dir ja auch ganz schön viel Raum in diesem Film. Weil du ja in einem Dialog schon die Beziehung alleine dadurch...
Genau. Du kannst Exposition machen und mit dieser Exposition trotzdem einen Beziehungskonflikt.
Und dafür hast du wiederum mehr Zeit, um tolle Segelschiff-Action zu zeigen.
Das ist krass, ne?
Ja. Das kannst du ja mal erzählen, wie diese Action-Szene in diesem Film genau jetzt funktioniert haben.
Ja, die funktionieren tatsächlich so, und zwar bis zum Endkampf, wie in einem Segelfilm, zwei Segelschiffe stehen sich gegenüber. Das ist mir zum ersten Mal tatsächlich, und ich gucke den jetzt, das war bestimmt das vierte oder fünfte Mal, dass ich ihn gesehen habe, es ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass auch die Art und Weise, wie Schäden dargestellt werden innerhalb des Schiffes, total an Segelschiff-Action erinnert. Also was meine ich damit? Also erstmal umkreisen die sich, ne? Sie sind immer seitlich zueinander gestellt, ganz oft im Bild, ne? Also wie halt Segelschiffe gegeneinander kämpfen wollen. Und dann gibt es halt Szenen, der Torpedo fliegt. Erstmal großartig, dass das Torpedo die Waffe der Wahl ist, weil man die Zeit hat, bis der Torpedo einschlägt, um die Reaktion der Crew zu filmen und zu zeigen. Und dann gibt es eben diese Explosion. Du siehst irgendwie, offensichtlich wird unten die Gondel getroffen, aber was explodiert? Es gibt eine schussartige Explosion innerhalb der Kommandozentrale, wie es halt auf Segelschiff, in so Segelschiffs-Action ist, dass wenn die Kugel da durchschlägt, gibt es ja auch mal diese Explosion, die so kegelförmig in den Raum wirkt, und das machen die da halt auch. Und das funktioniert halt total super. Das sieht halt geil aus, es hat einen gewissen, und die benutzen zum Beispiel auch, was im Weltraum ja eigentlich Quatsch ist, dass die Schlagseite bekommen. Ne? Also das heißt, sie sind getroffen und die kriegen Schlagseite. Das heißt, das Schiff kippt und hat den Schwerpunkt nach unten, du rutscht quasi auf der Brücke nach unten weg. Ne? Das hat Star Trek schon immer gemacht, ist aber eigentlich im Weltraum natürlich völliger Quark. Ne? Du würdest dann eher die Schwerkraft verlieren und durch die Gegend fliegen, als dass das Ding in Schieflage gerät. Ne?
Natürlich, aber Nicholas Meyer hat ja selber gesagt, dass sie das in Kauf genommen haben, weil sie sich absichtlich an Segelschiffen orientiert haben. Und ich finde den Kniff großartig.
Ja, weil es einen gewissen Realismus gibt.
Und ne? Ja, und es gibt, alles, was du machst, hat eine Konsequenz. Und jedes einzelne Detail, was du machst, ist halt dann nochmal besonders wichtig. Wenn ich jetzt bei einem Marvel-Film mir das angucke, also ich gucke jetzt gerade alle Marvel-Filme irgendwie nochmal durch, weil ich mich selbst geißeln will. aber wenn dann zum Beispiel, weiß ich nicht, Thor von einem Blitz getroffen wird, geht zu Boden, dann weißt du, er steht jetzt gleich wieder auf, macht die nächste Attacke und dann geht's so.
Es hat also es hat keine Konsequenz.
Es ist einfach nur eine kurze Actionsequenz in einer Abfolge von Actionsequenzen. In diesem Fall ist es jetzt so wichtig, wie diese Raumschiffe zueinander stehen. Das heißt, wie die manövrieren, ist besonders wichtig. Und diesen Kniff, die Raumschiffe dann am Ende in einem Nebel kämpfen zu lassen, wo
und
dann
die
noch,
dritte Dimension hinzufügen.
Genau, wo dann auch noch die, der das, ja, Radar ist es ja nicht, aber die Bildschirme, ne, die Sensoren gestört sind, die können sich also nicht richtig sehen.
Ich habe was vorbereitet.
Sporadische Energieanzeigen, Backbord Achtern, könnte eine Impulskurve sein.
Er wird jetzt nicht abdrehen. Er hat mich bis hierher verfolgt, er kommt wieder.
Aber von wo? Er ist intelligent, aber nicht erfahren. Seine Struktur deutet auf zweidimensionales Denken hin.
Ja. Dann sieht an diesem Dialog alleine schon, wie viel Suspense-Moment in diesen Action-Sequenzen ist. Und das war immer so, Suspense heißt ja nicht, man macht jetzt hier Explosion X und Explosion Y, sondern der Zuschauer, du weißt schon jederzeit, was jetzt passiert. Du siehst auf einmal das Raumschiff hinten auftauchen.
Und du kannst schon sehen, was kommt.
Und du siehst, was kommt. Und dieser Moment, jetzt darauf zu warten und dann auch noch zu sehen, wie die andere Crew das auf einmal erkennt, dieses Manöver und wie das dann darauf reagiert. Und dass du in dem Moment auch wirklich das Gefühl hast, die Kacke ist jetzt richtig am Dampfen, wenn dann der Torpedo da einschlägt.
Das meinte ich gerade auch mit diesem Torpedo, was für eine geile Waffe das genau für sowas ist. Ne? Diese Laser, schön und gut, aber das ist ein bisschen, der Einschlag ist da. Aber wenn der Torpedo kommt, dann hast du immer noch diese 1-2 Sekunden, bis der einschlägt, wo du die Reaktion der Crew, die bereiten sich darauf vor, die Angst in ihrem Gesicht. Sie wissen, was kommt, du weißt, was kommt. Und das ist das, was einen so angespannt dann da lässt.
Genau, es ist nicht so, dass mega krasse Blitze überall und sein müssen und die müssen möglichst schnell und total unbesiegbar wirken. Nein, also deswegen, das ist gerade das, was mich an den modernen Superheldenfilmen so absolut stört, dass es keine Konsequenzen gibt, ne? Dass es keine Tragweite von Handeln gibt. Es gibt in diesem Film gibt so eine tolle Sequenz, wo dieser Torpedo in diese Warp-Gondel von der Reliant, also dem Schiff, auf dem Khan gekapert hat, einschlägt und die abreißt und dieses Schiff danach so durch den Weltraum trudelt und man sieht dann auch noch hinten in der Sequenz, wie so hinten so Plasma aus und so. Also das ist so krass. Jeder einzelne Schuss in diesem Film hat eine Konsequenz.
Was du damit auch sagst, was ich total, übrigens auch im Vergleich zu Superheldenfilmen, also wir sind jetzt hier nicht, um Marvel zu bashen, aber ein Grundproblem finde ich noch mehr von den DC-Superheldenfilmen als tatsächlich von Marvel. Marvel hat zumindest ein bisschen versucht, zum Beispiel in Age of Ultron, du siehst nicht die Konsequenz, du siehst zwar, dass Städte in Schutt und Asche gelegt werden und dann erfährst du aus dem Kontext, da sind ganz viele Leute, aber du siehst diese Leute nicht. Du siehst nicht Menschen, die diese Konsequenzen tragen, sondern du siehst nur Übermenschen und Halbgötter, die eben das wegwedeln, weil denen kann nichts passieren. Und in Star Trek siehst du jetzt aber auch ganz viel auf beiden Seiten, wenn die Sachen einschließen, Torpedos einschlagen, dass dann Leute stürzen und sterben. Du siehst die Konsequenz, weil Scotty seinen Neffen verliert. Du siehst die Konsequenz, dass Khan seinen ersten Offizier verliert und noch die Rache schwört gegenüber Kirk. Also das finde ich halt auch, das sind Konsequenzen. Ne? Konsequenzen sind, wenn normale Menschen durch das Handeln sterben, und das tun sie in diesem Film. Und das tun sie in ganz vielen Marvel-Filmen halt nicht.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist vielleicht der große Unterschied.
Und das ist halt super gemacht. Das ist irgendwie das Boot in Space.
Ja, den Vergleich bemühst du gerne, ja.
Ja, bemühe ich gerne, weil die Filme natürlich aber auch in unmittelbare Abfolge auch erschienen sind.
80-82.
Und das Boot hat ja auch trotzdem riesen Impact gehabt.
Absolut,
Hollywood.
Technisch.
War ja auch für die, bei den Oscars ausgezeichnet worden.
Wir haben eine sehr schöne Folge darüber gemacht, über Wolfgang Petersen.
Ja, kann man nochmal drauf verweisen.
Ja.
Um darauf nochmal hinzuweisen, warum Troja der großartigste Film ist, den Wolfgang Petersen je gemacht hat. Also das ist ja trotzdem der Vergleich deswegen gar nicht so falsch, weil das Boot ja auch so ein Film war, der sich halt sehr ordentlich Zeit genommen hat. Ne? aber der hat den Fokus, also das, dieses Boot war ja ein eigentlicher Charakter auch innerhalb dieser Crew. Und genauso war das jetzt mit der Enterprise ja auch oder mit der Reliant in dem Fall. Das sind ja, die Menschen sind abhängig von diesem Vehikel, in dem sie unterwegs sind. Und dadurch, dass diese vorherigen Figurenkonstellationen so toll umschliffen sind, ist dieser Kosmos, in dem sich in diesem Film alles bewegt, für den Zuschauer total überschaubar. Und ich weiß aber, dieser Kosmos, in dem die leben, der muss bewahrt werden. Ne? Und deswegen ist das ja noch mal schlimmer, wenn diesem Kosmos da eingedrungen wird. Als die Enterprise das erste Mal angegriffen wird, sieht sie die Reliant gar nicht. Sie weiß gar nicht, wo kam der Schuss jetzt her. Das finde ich zum Beispiel, da werden wir auch noch, kann ja leicht schon mal hinspoilern, dass wir auf einen bestimmten Film besonders hinfiebern, nämlich auf den sechsten Teil.
Ja, absolut, ja.
Da werden wir bestimmt auch nochmal drauf hinkommen, weil da auch der Torpedo ja nochmal eine ganz andere Rolle spielt, auch in diesem Film. Ich weiß nicht, das fühlt sich einfach wieder wie Star Trek an, wie etwas, was realistischer ist. Obwohl du ja am Anfang ja sagtest, eigentlich ist es total unrealistisch, dass
das ist ja der entscheidende Unterschied. Es ist aus wissenschaftlicher Sicht unrealistisch, aber wir als Menschen können ja das, außer wenn wir Astronaut wären, was die allermeisten Menschen nicht sind oder mal im Weltraum waren, kennen ja diesen Zustand der Schwerelosigkeit nicht. Und deswegen ist es ja für uns realistischer, wenn Sachen im Weltall explodieren, wenn Sachen im Weltraum Geräusch machen, wenn Schiffe, die angeschlagen sind, Schlagseite kriegen und die Leute runterrutschen. Das ist halt für uns realistischer, weil das mit unserer täglichen Erfahrung zu tun hat.
Genau.
Deswegen ist der Unrealismus eigentlich der Realismus in dem Film.
Ja, es geht ja nicht darum, ob das die realistischen Spielregeln sind, sondern es geht darum, dass ich als Zuschauer die Spielregeln kenne und verstehe.
Genau.
Und wenn ich etwas sehe, wenn da Raumschiffe sich verhalten wie Segelboote, ich meine, selbst wenn ich jetzt nicht der größte Segler bin, aber ich habe ein Gefühl eher dafür, wie sich ein Segelboot bewegt, als wie sich ein Raumschiff bewegt.
Und viele Menschen waren ja in irgendeiner Form schon mal auf einer Matratze oder so. Also zumindest dieses Gefühl von auf dem Wasser und wenn ich mich auf die eine Seite lege, dann rutsche ich runter.
Ja.
Kennen die Leute.
Genau. Und dieses Gefühl, was ja auch so Leute auf der ISS haben müssen, ne? Du bist da monatelang. Du bist eigentlich nur davon abhängig, dass diese dünne Wand, die zwischen dir und dem Vakuum ist, dass die hält. Das alles, was da drin ist, hält dich am Leben. Und dieses Gefühl hat dieser Film wieder aufgemacht. Ne? Diese, da draußen ist halt eine lebensfeindliche Umgebung. Wir sind jetzt hier drin und auf einmal kommt ein Typ, der super intelligente Fähigkeiten hat. Und was aber noch viel schlimmer ist, der einfach einen mega geilen, sexy Körper für 62 Jahre hat.
Ricardo Montalban. Also was, der
aber auch
in 43, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nicht so einen Körper wie Ricardo Montalban mit 62 hatte.
Aber der auch einfach so diesen Hass, diesen grundsätzlichen Hass so rüberbringt.
Ja.
Und der will uns einfach nur zerstören.
Ja. Was für ein genialer Move, einen Bösewicht aus der Originalserie zu nehmen und zu zeigen, was ist denn mit dem passiert. Und ihn trotzdem so zu. Also, ich habe ja nie die Original.
Theorie.
Darf ich kurz.
Erzähl mal.
Genau, und dann will ich
anmelden, dass ich dazu eine Theorie.
Okay, ich werde es nicht vergessen. Was für ein genialer Move. Also, das heißt, du hast auf der einen Seite hast du Leute aus der Originalserie abgeholt. Auf der anderen Seite funktioniert der aber auch, ohne dass du wissen musst, wie die Folge. Also, ich habe die Folge selber irgendwann mal nachgeholt, aber ich habe den bestimmt schon dreimal gesehen, bevor ich die Folge überhaupt dazu gesehen habe. Und war auch von der Folge etwas enttäuscht, muss ich im Nachhinein sagen. Und muss einmal sagen, was für ein genialer Move das war. Die Frage, die ich mir stelle, und vielleicht spielt das in deiner Geschichte mit rein, ob das eine Entscheidung war, weil man einfach Bock hatte, Ricardo Montalban nochmal zu nehmen, oder weil man einfach keine Ahnung hatte, wen man nehmen soll als Bösewicht, oder ob das wirklich so ein Hardcore-Star Trek-Fan gesagt hat, boah, geil, ich habe mal Bock, den nochmal wieder zu bringen, ich fand ihn in der Serie schon interessant. Aber jetzt bitte.
Meine Theorie ist, irgendjemand hat dem Drehbuchautor so ein Bild gezeigt. Kennst du diese eine Star Trek-Folge da, wo dieser Khan Noonien Singh da irgendwie vorkommt?
Genetisch überlegene.
Ja, was ist denn mit dem? Ey, hast du mal gesehen, wie der mittlerweile aussieht? Wie? Ja, hier, guck mal.
Hier,
Sixpack.
Guck Traumschiff.
Mindestens 60. Alter, was?
Fantasy Island, Entschuldigung, Fantasy Island.
Boah, jetzt habe ich gerade eine geile Idee. Was wäre, wenn dieser gestellte Opa einfach irgendwo auf einem Planeten überlebt hat?
Ja.
Und jetzt die Enterprise wieder übernehmen will. Genau. Wie krass wäre das?
Und also in der Originalfolge haben die den auf einem Planeten ausgesetzt, der auch nicht lebensfeindlich ist. Und dann gab es aber kurz danach eine Katastrophe, erfahren wir in Star Trek Episode 2 jetzt. Und, oder Episode 2 ist falsch, das wäre bei Star Wars 10. Bei Star Trek 2 fanden wir dann, es gab eine Katastrophe und diese Welt ist sehr lebensfeindlich geworden. Und er hat viele der Menschen, die er als sein Volk betrachtet, verloren. Und und er brennt, als auch seine Frau verloren, an die letzte überlebende Spezies, so kleine Ohrwürmer, die da rumrennen. Super, super Practical Effect übrigens.
Ohrwürmer.
Das sind Ohrwürmer, ja. Die gehen ins Ohr und lassen dich nicht mehr los. Das sind Ohrwürmer.
Gehen ins Ohr, bleiben im Kopf.
Ein kleiner Radio-Insider.
Ja.
Genau, und
ja, die sind toll gemacht.
Also und das Motiv ist super von ihm, Rache, ne? Es ist nachvollziehbar.
Aber da muss ich zum Beispiel ganz kurz den Sprecher aus dem Clip, den du vorhin eingespielt hattest, korrigieren.
Jenseits der Dunkelheit.
Den meinst du?
Genau.
Jenseits der Dunkelheit.
So ein bisschen wie in a land.
In the land before.
In a world.
In a time before time.
Er sagt ja, der wurde auf einem lebensfeindlichen Planeten ausgesetzt. Das ist natürlich so nicht richtig.
Das ist so nicht richtig.
Genau, weil das war ja ein lebensfreundlicher Planet, der dann aber erst durch Erosion, was weiß ich.
Es wird erklärt, ich habe es schon wieder vergessen.
Wüstenei.
Genau, also irgendwie die Achse verschiebt sich.
Ja, irgendwas ist.
Genau, der wandert, deswegen verwechseln auch.
Aber das Detail ist ja, dass Khan davon ausgeht, dass Kirk davon gewusst hat.
Ja, genau. Er glaubt, Kirk hätte ihn mit Absicht da zum Sterben zurückgelassen.
Genau, und das ist ja dieses Motiv, das war ja wohl nicht das, was, ja.
Ja, jetzt kommt hier noch sowas.
Werd ihn jagen um die Monde von Nibia und durch den Antares-Mahlstrom und durch die Flammen der ewigen Verdammnis, bevor ich ihn aufgebe.
Können wir da bitte nochmal einmal festhalten, was für ein fantastischer Begriff der Antares-Mahlstrom
ist. Ja,
das ist
toll.
Ich weiß noch, als ich das Kind geguckt habe, ich meine, ich habe diesen Film geguckt, das erste Mal, da war ich vielleicht 9 oder so. Vielleicht
auch so einen Dreher.
Und wie geil das einfach war. Und wir haben uns gerade diesen Film nochmal angeguckt. Mhm. Und dann gibt es so eine Szene, wo dann auch dieses legendäre hier Khan von Shatner kommt.
Dass ich nicht mal ohne Lachen gucken kann, dann
ist
geil.
Aber man merkt auch in diesem Dialog, wie sich Kirk wird immer zorniger, ne, und lässt sich von Khan so richtig triggern und auf die Palme bringen, bis der richtig vorm Eskalieren steht. Und dann passiert Folgendes, und das fand ich total interessant, dass Khan auf einmal so ein bisschen in sich hinein zusammensinkt.
Realisiert, er hat gewonnen.
Ja, und dann so dieses diesen richtigen Hass in diesen Dialog reinbringen. Ne? So, wie man das da so, so hört, so, ich werde dich einfach, ich möchte einfach nur, dass du leidest. Das sagt er so richtig krass in so einem ruhigen Ton, ohne zu schreien. Und das gibt dem Ganzen nochmal viel mehr Tragweite, finde ich.
Vor allem im Kontrast mit diesem Feuer, dieser Eskalationsstufe, beide schaukeln sich gegenseitig hoch und dann stellt Khan so fest, ich habe gewonnen. Ich habe ihn in der Hand und jetzt kann ich es genießen, ihn leiden zu sehen.
Ja.
Großartig. Also Khan, Top 3 Star Trek Bösewichte, würde ich jetzt mal sagen.
Welche wären denn da jetzt sonst, welche würdest du denn sonst noch sehen?
Das die Borg Queen.
Mal interessant.
Die Borg Queen.
Oh, die Queen, okay.
Ja, also allein wie sie Data manipuliert, aber die wäre auf 3 tatsächlich.
Ja.
Und auf 2 unser beliebtes Einauge aus Teil 6. Der, wie heißt er nochmal? General.
Den hier Klingon, also.
Wie heißt der denn?
Christopher Plummer.
Christopher Plummer, Einäugiger, der Shakespeare im klingonischen Original bevorzugt.
Ja. Das ist einfach geil. Ich freue mich so drauf.
Ich freue mich auch.
Aber
Khan ist doch besser als Khan.
Aber gut, du hast jetzt nur von Filmbösewichten.
Genau.
Deswegen habe ich jetzt gedacht, da müsste jetzt eigentlich sowas kommen wie Q zum Beispiel oder so.
Ja, wobei Q ja mehr ein Trickster als ein wirklicher Bösewicht ist, ne?
No! Okay, gut. Da kommen wir dann, wenn wir jedes Next Generation Folge analysieren.
Das wird so ein langfristiges Projekt. Nach den Filmen werden wir Folge von jeder Star Trek Serie besprechen.
Wenn wir dann irgendwann so im senilen Alter dann hier sitzen und bei Staffel 3 der Next Generation angekommen sind. Aber Folge Wem gehört Data übrigens? Eine der besten Star Trek Folgen aller Zeiten.
Oh, die habe ich. Ist das diese Gerichtsverhandlung?
Ja,
die habe ich auch gesehen. Die fand ich auch stark, ja. Ich bin ja tatsächlich, das ist ja diese alte Fernsehgeschichte. Man weiß nicht mehr, dadurch, dass das ja teilweise auch bei uns durcheinander ausgestrahlt wurde, man selber vielleicht nicht aus Gründen nicht jede Folge sehen konnte. Man weiß nicht mehr so genau, was man alles gesehen hat. Und man weiß teilweise auch gar nicht mehr, wo, in welchem Zeitkontext eigentlich einzelne Folgen zu verorten sind. Ich bilde mir zum Beispiel immer ein, dass die Borgs bei Voyager sehr früh auftreten, aber die tauchen relativ spät auf, ja. Naja, gut.
Als sie so das Gefühl hatten, sie brauchen jetzt mal wieder einen krassen Antagonisten,
ja,
und haben dann nochmal überlegt, jetzt brauchen wir noch eine Spezies, die noch die Borg richtig fertig macht. Und dann haben sie ja Spezies 8472 angeführt.
Genau.
Aber das...
Dafür verdanken wir mit Seven of Nine immerhin einen der besten Voyager-Charaktere.
Ja.
Ja.
Sie lebt natürlich auch davon, dass sie einen der schlimmsten ersetzt hat, ne? Das müssen wir auch dazu sagen.
Okay. Fair point.
Grüße gehen raus an Cass, wenn sie wieder nackig vor irgendwelchen Kindern steht. Egal.
Bitte was?
Ja, die Darstellerin, die wurde doch schon mehrfach wegen sexuellen, wegen Exhibitionismus in Gegenwart von Minderjährigen.
Um Gottes Willen, das wusste ich
nicht. Ja, die ist richtig abgestürzt.
Ach du Scheiße.
Ja, ja.
Ach du Scheiße. Khan.
Wie kommen wir jetzt zu, ach du Scheiße,
wieder zu
symbolischer
Montalban und
zu Khan
und Fantasy Island Khan.
Möchtest du eigentlich noch mal kurz was zu Benedict Cumberbatch sagen?
Ja, wir haben tatsächlich, es ist mir wieder aufgefallen, ich habe gesagt, wir müssten jetzt eigentlich Into Darkness direkt hinterher gucken, um mal den direkten Vergleich zu haben, weil ich habe das Gefühl, dass das wirklich, dass sie sich damit keinen Gefallen getan haben. Wobei, das Problem ist nicht Benedict Cumberbatch. Das Problem ist halt einfach, dass J.J. Abrams da schon das gemacht hat, was er auch als mit Episode 9 bei Star Wars gemacht hat, nämlich versucht hat, einfach nur noch Fanservice zu betreiben und keine eigene Identität mehr hat.
Ja.
Ne? Und das funktioniert halt nicht.
Okay, kommen wir später noch
zu. Kommen wir in ein paar Episoden zu.
Ja.
Wenn wir durchhalten.
Aber wir wollen jetzt festhalten, das ist ein fantastischer Film gewesen.
Fantastischer Film, fantastisch.
Der heute noch super funktioniert.
Das hat mich auch noch mal überrascht. Also manchmal ist das ja so, dass man in Retrospektive dann denkt, so, was habe ich mir damals dabei gedacht? Oder, ja, okay, jetzt sehe ich Schwächen, die ich vorher nicht habe. Und ich finde ihn tatsächlich jetzt, ich habe dann das letzte Mal vor 3-4 Jahren, müsste ich bei Letterboxd gucken, ich glaube, ich habe ihn sogar gelockt damals, gesehen. Und damals auf der schäbigen DVD dachte ich noch so, ja, der ist schon gut, aber ist er wirklich so gut? Und jetzt muss ich sagen, ja, er ist so gut. Er streitet mit dem sechsten Teil um meinen Lieblings-Star Trek-Film tatsächlich. Und der hat kein Gramm Fett, der lässt sich so weggucken, das ist, du hast nicht einen Moment das Gefühl, das ist langweilig oder passiert irgendwas, wo es man wegschneiden könnte. Der hat keine Längen, der ist in jeder Sekunde spannend, sieht gut aus. Ich finde auch tatsächlich diese Entscheidung, neue Uniformen einzuführen, die jetzt so ein bisschen, die sehen ja so ein bisschen aus mit diesem Wollkragen, das sieht so ein bisschen aus wie so Seemannspullover hier, diese Kragenpullover von Seemännern, finde ich.
Ja, ja.
Davon haben sie sich inspirieren lassen, hatte ich so den
Eindruck. Ja, und das finde ich aber gut.
Ja, nee, genau, das verstärkt ja nochmal dieses Gefühl von, wir sind eigentlich auf einem Segelschiff.
Und du hast auch was Interessantes gesagt, als wir den Film geguckt haben, und das finde ich wirklich auch grandios, dass ja...
Das Verlachenbrot nicht so lecker ist, oder?
Der Khan ja auch diesen Mantel dann so über...
Genau, und seine Crew ja auch, die stehen ja noch, und dann wie Freibeuter, die gerade das Schiff erobert haben, was sie ja getan haben,
ja,
plündern die Sachen ihrer Feinde und legen sie sich über die Schultern.
Ja, genau. Und auch nochmal, muss ich dazu nochmal loben, das Kostümdesign von Khan.
Boah, dieser glitzernde Handschuhen, die sind großartig.
Das Kostüm ist wirklich brillant gewesen. Ja, ja. Und,
nicht nur, weil man immer wieder die schönen Brustmuskeln von Ricardo Montalban sieht.
Der hat natürlich schön hier so ausgeschnitten, damit man das wäre auch echt Verschwendung gewesen, wenn sie das nicht gemacht hätten.
Ja, ja.
Das muss man dazu sagen. Also wer hat, der soll es auch zeigen.
Also ich finde das halt so spannend, weil wir haben uns ja so in dem ersten so über das Kostümdesign aufgeregt, wie viel besser sie es machen. Es sind immer noch nicht die schönsten Uniformen, finde ich. Aber sie sind schon verdammt toll. Auch das, ich meine, es ist natürlich lustig, dass ständig irgendwelche Leute mit diesen, die haben ja oben so eine Manschette, wo die so eine Klappe vormachen und ständig haben irgendwelche Leute so aufgeklappt.
Das finde ich ehrlich gesagt total cool.
Ja, aber ich finde es an einigen, ich finde es gerade auf der Reliance ganz am Anfang unpassend, dass ein Offizier auf der Brücke das aufgeklappt hat, weil das ist so ein loose Look, den finde ich in, auf der Brücke, außer man ist in der aktuellen Kampfhandlung eigentlich nichts zu suchen hat.
Also ich fand dieses Design von den Uniformen total iconic.
Ja, das sind sie auch, ne? Ich sag ja nicht, was
ich
schlecht
finde. Das ist besser als zum Beispiel Next Generation, die ersten Uniformen. Ja. Ich finde später, als sie dann, wenn das unten dunkel und oben rot ist,
ja,
finde ich es wieder besser als diese komplett roten und dann hier so ein Schwarz oben.
Ja, der Schwarz. Das sieht so ein bisschen aus wie Schlafanzug, ne?
Ja. Mhm. Und da fand ich die wirklich cooler. Und ich fand das irgendwie so cool mit diesem, dass sie das so aufklappen können.
Das Logo ist auch geil. Die Offiziers, ikonischen geschwungenes Dreieck, das mit dem Kreis da drum ist super gemacht.
Und diese Abzeichen, das sind halt wirklich, das sieht halt wirklich aus wie so Gold gestempelte Abzeichen und nicht wie jetzt irgendwas aufgeklebt ist aus Plastik.
Und was ich total toll finde, auch im Vergleich zum ersten Teil, der erste Teil versucht ja auch so dieses, der gibt ja auch an mit seinem Budget offensichtlich, hat sehr große Sets, sehr weiträumige Sets, ne? Und der ist wieder viel enger. Die Gänge sind enger, sind nicht so eng wie auf dem U-Boot, aber sie sind enger. Man hat das Gefühl, man ist auf einem Schiff.
Ja, und nicht so ausgeleuchtet.
Genau, es ist alles dunkel, es ist alles in Schatten. Die Farbgebung ist dunkler, die erinnert mich durch diese Brauntöne auch immer so ein bisschen nach einer Holzoptik, finde ich tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Ich fand so diese, dadurch, dass das immer so segmentiert ist, war jetzt so Stoffbahn, das waren aber immer so braune, segmentierte Stoffe. Das sieht halt auch aus wie so Planken auf dem Schiff so ein bisschen, ne?
Ja.
So Sachen halt, ne? Ich finde die, du hast was Interessantes gesagt. Wir hatten dann so ein bisschen darüber gesprochen, du hast gesagt, was du total spannend findest, wenn man auch in die Geschichte guckt, wenn es um Zukunfts sich nennt, ist mal die Technik total krass. Aber die haben Klamotten an wie zu dieser Zeit. Und das ist ja immer noch so. Diese Captain's Kajüte sieht halt aus wie ein 82er Apartment, ne, von einem Yuppie. Ne, mit diesem komischen Chrom-Regal, wo die Sachen draufstehen, diesen alten Waffen an der Wand und so. Ne. Aber nichtsdestotrotz, es ist nicht mehr ganz so abgefahren wie der erste, sondern es ist so ein bisschen mehr down to earth alles.
Ja, und ich finde das aber auch gar nicht so schlimm, wenn es ich sag mal, ein bisschen auch zu der Zeit passt. Hm. Es gibt ja immer noch einen Unterschied zwischen absolut hässlicher Kackscheiße, die anziehen müssen, und einfach stilvollen, zeitgenössischen Klamotten.
Ja.
Und natürlich merkt man so in den, wenn es so diese Freizeitkleidungsgeschichten sind, ne, dann
aber jetzt
da drehen sie schon mal ein bisschen frei.
Ja, aber denk, was Pille im ersten Teil anhat. Und der erste anhat, das ist schon himmelweiter
Unterschied. Im ersten Teil, da kommt er wirklich rein wie so ein
Besitzer mit so einem Riesenketten um ein Ding, ne? Ja. Denkst so, wenn der stolpert, bricht er sich den Hals. Ne?
Ja, oder den Penis. Aber es ist, er hätte ihn ja selber dann wieder verarzen können.
Ja, das stimmt.
Aber in diesem Fall ist es ja auch aufgefallen, dass Dr. McCoy eine unfassbare Fähigkeit hat. Und zwar Dr. McCoy auf einem riesigen Schiff immer genau da, wo Unfälle passieren.
Das ist so großartig, diese Szene, wo Scotty umfällt und einfach aus der Seite kommt Pille ran, fängt ihn so auf. Und das war aber auch alles, was er in dieser Szene zu tun hatte.
Ne? Ja, ja. Warum ist er jetzt gerade im Maschinenraum?
Sollte ja nicht auf der Krankenstation sein, bei den ganzen Leuten, die wir am Anfang gesehen haben, die nach dem ersten Angriff offensichtlich dringend medizinische Hilfe brauchen.
Ja.
Nein.
Aber scheinbar ist Dr. McCoy einfach die ganze Zeit so hinter Scotty so.
Der läuft schon den ganzen Tag so unsicher.
Mir Sorgen. Aber das ist schon geil. Ja.
Scotty hat übrigens die heftigste optische Transformation durchgemacht, fand ich von allen. Der hat ja auf einmal keine gefärbten Haare mehr und einen Schnorri.
Ja.
Das hatte er im ersten Jahr noch nicht. Da sah er ja mehr aus wie in der Serie.
Wir haben es ja kurz schon mal angedeutet. Nachdem sie ja im ersten Film diese strahlenden Helden hatten, dürfen die ja jetzt in diesem Film auch altern.
Ja. Also wir haben die Brille bei Captain Kirk. Wir haben den, gerade bei Scotty, Schnorri und graue Haare. Aber
genau. Und sie reden halt auch die ganze Zeit so über, ne, diese Generation und die junge Generation.
Genau.
Jeder von denen hat irgendwie einen Schüler da und
genau, die haben auch mal diese Haltung, ich habe schon alles gesehen, mein Junge, ne? Es wird nicht so explizit, aber so diese Haltung, dieses Gesettelte.
Ja. Wo, ne? Aber man merkt es aber auch dann in diesem Verhalten. Es gibt da eine Szene, das ist ja auch so krass, dass Khan und Kirk in diesem Film noch, also nicht einmal auf einem Set sind.
Mhm.
Die
sehen sich nur am Monitor.
Die ganze Zeit nur über Monitor.
Oder komm. Ja.
Und dann gibt es ja diese Szene, wo man dann auch wirklich mal merkt, dass Kirk einfach ein richtig abgezockter Typ ist.
Mhm.
Ja, da gibt es eine Szene, wo die nur über Bildschirm kommunizieren und dann Kirk sagt, schaltet mich mal stumm. Und dann sagt, lass es bitte so, ne, verhalten Sie sich weiter so, als würde ich Befehle geben und wir reden dann aber über etwas anderes.
Mhm.
Oder er den so hinhält, weil er dann noch so auf einmal so tut, wie, das müsste er die Brille dann rausholen, könnte er das gar nicht erkennen.
Mhm.
Und dann spielt er so auf Zeit. Also da merkt man auf einmal, das ist wirklich der Kirk, den wir haben wollen.
Ja, das ist die coole Socke, ne? Das ist ja einer, der hat auch schon viel erlebt, ne? Der weiß, was er tut. Das ist ein guter Anführer, ne? Der bleibt auch in Stresssituationen ruhig und trifft die richtigen Entscheidungen.
Und das passt auch besser zu ihm als der Kirk im ersten Teil. Das ist nämlich jetzt der Kirk, der einfach darauf scheißt, dass er jetzt mal wie der alte Knacker wirkt.
Mhm.
Weil er einfach weiß, wie der Hase läuft.
Ja.
Wie kriege ich den jetzt?
Ja.
Und das ist, ja, das ist einfach der Kirk, den ich liebe. Und davon ab muss man einfach sagen, Kirk ist einfach ein geiler Charakter. Also es ist einfach einer der ikonischsten Charaktere der Filmgeschichte eigentlich.
Mhm.
Weil irgendwie kann jeder was mit Captain Kirk anfangen.
Mhm.
Auch wenn diese Filme halt alle furchtbar alt sind, ne?
Mhm.
Aber, ja.
Ja, aber es ist, und ich finde tatsächlich, ein Vorteil ist, dass er ja, dass diese ganzen Filme ja, und das war ja Star Trek, ich möchte jetzt nicht den Begriff Woke benutzen, ne? Aber die waren ja schon immer sehr inklusiv. Das heißt, du hast immer farbige Menschen auf der Brücke gesehen. Ich meine, Star Trek war das erste Mal, wo du im Fernsehen in den USA ein weißer Mann eine schwarze Frau geküsst hat. Ne, und also die waren schon immer sehr progressiv und das siehst du da auch wieder, dass dann der Captain der Reliance ist farbig, du hast bei Ricardo Montalbans Crew hast du im leider nur im Hintergrund, aber du hast zwei Frauen immerhin noch auf dem Kommandodeck sehen, du hast überall Frauen.
Ich glaube, Ricardo Montalban hat doch indoamerikanische Wurzeln auch. Also,
das kann auch sein, genau, ja, genau, also dass du immer so das und es ist aber nie so, wie das heute gerne gemacht wird, nämlich als Marketing-Tool. Guck mal, wir haben auch einen Schwarzen, guck mal, wir haben auch eine Frau, guck mal, wir haben auch einen Trans-Menschen, wie auch immer. Sondern es ist, die sind einfach da und die erfüllen den Zweck. Und man kann natürlich diskutieren, warum sind nicht mehr von den Hauptcharakteren farbig, asiatisch, wie auch immer, oder Alien, ne? Aber ich finde, für die damalige Zeit, wir reden von 1982, ist das schon ziemlich progressiv.
Und was man nicht vergessen darf, das ist ja die Figur von Chekhov.
Mhm.
Wir reden von einer Zeit, in der der Kalte Krieg ja gerade auch dieses Rennen um den Weltraum halt so einen krassen Keil auch zwischen die Sowjetunion.
Wir reden ja gerade von der Originalserie auch, ne?
Ja, und die USA getrieben hat. Und dann führen sie eine Figur wie Chekhov ein, einen Russen, der halt in dieser Crew genauso integriert wird, wie der japanische Captain Sulu, wie der vulkanische Captain Spock, Captain Kirk, Uhura, ist auch einer von denen.
Ja, die alle untereinander mit Respekt.
Genau, man darf das aber nicht vergessen, dass das ja, ich meine, heute ist es ja auch wieder so, was haben wir wieder für ein Problem mit dem Russen, wenn man das so sagt, ne?
Ja.
Der Russe. Weil Putin ein verrückter Autokrat ist, ne? Aber deswegen, was wissen wir denn heutzutage über die Russen?
Und vor allem, wie es der russischen Bevölkerung innerhalb dieses autoritären Systems geht.
Also ich weiß mehr über die Menschen im Iran als über die Menschen in Russland, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist jetzt schon wieder so etwas, das war damals ja nicht anders. Und
genau,
es war eine Figur wie Chekhov, wo sie einfach mal getraut haben, das ist total unpopulär, ein Russe in einer Crew von eigentlich US-Amerikanern, aber das machen wir jetzt einfach.
Genau, und der ist nicht der Verräter, der ist nicht irgendwie eine shady Figur, sondern das ist ganz normal einer von uns, der gehört zur Crew, der ist vertrauenswürdig, mit dem können wir es machen.
Genau, und natürlich gibt es jetzt in diesem Film natürlich die Diskrepanz, dass er ja sich an Khan erinnert und an die Botany Bay und so alles. Obwohl er zu dem Zeitpunkt in der Serie Raumschiff Enterprise noch gar nicht Teil der Crew war.
Er hat die Akte gelesen.
Ja, ja.
Schlimmer ist, dass Ricardo Montalban sich an ihn erinnert. Das ist viel schlimmer.
Ja,
Chekhov, genau. Kannst du noch sagen, er hat die Akte gelesen.
Aber nein, aber Khan ist halt super schlau.
Ja, okay, genetisch überlegen hatte ich. Ich vergaß, ja. Ah, Gott, ey. Was für, ja, oder auch diese Idee bei Khan, dieser Figur des Khan, ne, dass man überlegen ist, weil man bessere Gene hat, ne, das ist natürlich auch diese Herrenmenschengeschichte, ne, damals schon gewesen, ne? Also man braucht noch nicht mal einen Nazi-Planeten dafür, ne, um dieses Thema.
Aber das dann auch in so einer Zeit zu machen, ohne dass der Typ ein Nazi ist.
Ja, genau. Sondern einfach, dass der nur sagt, nö, ich bin was besser. Und er zeigt es ja auch, indem er einfach in dieser allerersten Szene Chekhov, da haben sie extra an den Raumanzug so einen Haken gebaut, dass so ein Kanomontalbahn daran in die Luft heben kann, so ganz leicht.
Und das fand ich halt auch sehr schlau. Du hast den Dialog oder das, was Spock ja sagte, auch vorhin mal eingespielt, dass er ja sagte, Khan ist schlau, aber nicht erfahren.
Mhm.
Da wird halt ein Unterschied gemacht. Und das spielen die halt aus, diese Karte, ne? Funktioniert einfach so gut. Natürlich ist der Film nicht perfekt. Wir haben jetzt ein paar Sachen gesagt, die vielleicht auch noch aus heutiger Sicht jetzt vielleicht noch mal lustig sind. Aber Mann, ey, kann man sich diesen Film noch geben?
Ja, er ist ein bisschen in der Technik natürlich gealtert, ne, wenn ich mir so angucke, wie sie Knöpfe drücken oder dass sie dann, wenn sie einen Code eingeben, jede Zahl einen eigenen Knopf hat, der dann hochgedrückt werden muss. Ne?
Ja.
Oder du sagtest, es ist so schön, die Reliance hat den kompliziertesten Selbstzerstörungsmechanismus aller Zeiten. Ne? Ich finde trotzdem, was diese Filme auch gut altern lässt, sind, dass es haptische Modelle sind. Also guckt ihr den Film an und guckt den Film, der 10 Jahre älter ist, ne, der mit früher CGI gearbeitet hat. Ich finde immer so ein Paradebeispiel ist zum Beispiel Alien 3, was Alien wirklich in einigen Szenen wirklich Grütze aussieht, ne, aus heutiger Sicht. Ne? Und ich finde immer, sowas hat dann auch eine gewisse Schwere. Wenn so ein Modell was explodiert, dann weißt du halt, da ist wirklich was explodiert. Ne? Das sieht vielleicht nicht perfekt aus und das sieht nicht so aus, als wäre da wirklich jetzt. Dann siehst du zum Beispiel, wenn die Reliance explodiert, ich glaube, es ist die Reliance, siehst du, wie quasi das Modell durch den Schnitt verschwindet, dann gibt es eine kleinere Explosion, also quasi ist ein bisschen komprimiert, aber scheiß drauf, das ist aber wirklich explodiert, ne? Und das sieht nicht scheiße aus.
Ja, ne? Und da hast du einen schönen Bogen geschlagen, weil ich gehe mal davon aus, wir kommen jetzt zeitlich schon so zum Ende unserer Folge, dass wir im dritten Teil für meiner Meinung nach eine der schönsten Explosionen der Filmgeschichte sehen wird.
Oh, ich freue mich schon drauf. Ja. Aber wenn wir jetzt über das Ende reden, dann möchte ich noch ganz gerne, also wir spoilern uns ja hier die Seele aus dem Leib, und dann möchte ich natürlich über das hier reden.
Spock stirbt.
Seien Sie nicht traurig, Admiral. Seien Sie logisch. Bedürfnisse vieler sind wichtiger
als die Bedürfnisse weniger.
Oder eines einzigen.
Ja. Ich möchte übrigens kurz, das habe ich dir gerade schon erzählt, weil ich finde, dass daran sieht man, wie früh ich diesen Film gesehen habe, dass ich am Anfang als Kind, als ich das erstmal nicht verstanden habe, da wird vorher gesagt, er ist schon tot. Also Kirk will zu ihm rein, also Spock hat die Enterprise gerettet, indem er in den verstrahlten Maschinenraum gegangen ist und den Warp-Antrieb wieder in Gang gesetzt hat. Und dann sagt Scotty, nein, Kirk, gehen Sie nicht rein, er ist doch schon tot. Und ich in meiner kindlichen Naivität da sage, ja, der ist tot, das funktioniert jetzt wahrscheinlich wie so bei Hühnern, denen man den Kopf abgeschlagen hat. Das ist so, wenn Vulkanier tot sind, dann zappeln die noch so ein bisschen oder geben ein bisschen logischen Exposition-Talk von sich.
Da können die aber noch sehr schlaue und tolle Dialoge führen.
Genau, und was er natürlich in Wirklichkeit gemeint hat, war, er ist nicht mehr rettbar. Und also er ist schon tot, weil wir können ihn nicht mehr retten, egal was wir tun. Und deswegen bringen sie sich nicht in Gefahr.
Ja, die Strahlung war zu stark.
Ja. Und ich finde erstmal genial, dass die das am Anfang des Films gibt es diesen Dialog ja schon mal zwischen Kirk und Spock, das hatte ich auch schon wieder vergessen, aber dass das schon so ein Foreshadowing gibt, ne? Dass das Wohl eines Einzelnen weniger wiegt als das Wohl des ganzen Schiffes. Ne?
Ja. Tolle Szene. Weiß ich auch noch, dass das für mich als Star Trek-Fan damals ultra krass war, dass Spock stirbt. Das kannte man auch so ja noch gar nicht in solcher Art Filmen und man kam ja jetzt eigentlich aus der Serienwelt. Da gab es zwar schon für Serienverhältnisse damals schon recht ordentliche Progression, was so die Charaktere untereinander angeht, aber es war eigentlich selten so, dass mal wirklich einer gestorben ist und dann auch in der Serie nicht mehr auftrat.
Mhm.
Also keine wichtigen Figuren eigentlich. Ja. Und jetzt war Spock einfach tot. Ich meine, es hatte auch ein bisschen Hintergrund, dass Leonard Nimoy eigentlich aussteigen wollte, so, es sich dann aber doch wieder anders überlegt hat und man ihm dann auch die Regie, die er deswegen gegeben hat für den nächsten Film, weil er ja eigentlich gerne Regisseur werden wollte.
Mhm.
Und dann hat man gesagt, ja komm, dann darfst du im nächsten Film Regie führen.
Auch wenn es William Shatner nicht so gefallen hat.
Ja, genau. William Shatners Time to Shine kam noch.
Der Mann muss ein Ego haben, ne?
Da kommen wir später noch zu. Aber ja, damit hat man dann natürlich Spock wiederbekommen. Was
aber sie
mit dem vierten Film extrem gut getan hat.
Ja, ja, absolut.
Da ist es einer der größten Spock-Episoden, hätte ich jetzt gesagt, innerhalb der Star Trek-Geschichte, aber ja.
Aber wie genial das eigentlich ist, ne? Also, dass sie da schon Hinweise hinlegen, wie der dritte weiterlaufen kann, aber so vage lassen, dass man theoretisch auch hätte sagen können, okay, wir machen es mit einem jungen Spock. Leonard Nimoy hat keinen Bock mehr, also nehmen wir quasi eine jüngere Version davon und nehmen einfach einen anderen Schauspieler. Und wir können es ja damit erklären, dass er auf Genesis wiederbelebt wurde. Ne? Also eigentlich ein total genialer Move. Wir haben alle Karten in der Hand, wir müssen die Figur Spock nicht verlieren, wir haben jetzt schon alles in die richtigen Wege gepackt und du guckst den trotzdem und das ist so subtil, dass du aber auch total da rausgehen kannst mit dem dritten Teil und sagen kannst, okay, Leonard Nimoys Figur ist tot, Spock gibt's nicht mehr, wir machen weiter. Weil,
was ein Zufall, ja, dass sie Spock im dritten Teil dann auch so lange auf dem Planeten lassen, dass er auch wieder exakt so alt ist wie Leonard Nimoy.
Ja, genau, genau.
Ja, aber okay.
50 Jahre.
Kommen wir noch.
Kommen wir noch zu. Genau, und aber es sind ja drei Sachen, die wir sehen. Es ist einmal, entschuldige, dass er Pille quasi vergisst das niemals, ne? Also diese Gedankenverschmelzung macht, ne? Weil ich mir immer denke, das ging aber verdammt schnell, so die ganze Persönlichkeit bei Pille da abzuladen von ihm. Und dann sehen wir es einmal daran, dass, was war das zweite, weiß ich nicht mehr, das dritte war, dass wir den Torpedo nachher auf dem Planeten sehen, indem er seine Leiche auf den Genesis-Planeten
legt. Wo Mark Phi liegt.
Mark Phi, ja.
Da steht Mark Phi drauf.
Das Asiate.
Ja.
Ja. Mark Phi.
Netter.
Es ist spät, ja. Genau. Aber toll, ich freue mich jetzt auf den dritten Teil, auch wenn er nicht so stark ist. Ich glaube, da sind wir uns einig jetzt so, bevor wir ihn gucken, dass wir den, dass das ein guter Transition-Teil für den vierten ist.
Mit der Prämisse gehen wir jetzt einfach mal da rein.
Genau. Und dann gucken wir mal, ob er besser gealtert ist oder schlechter gealtert ist.
Ja, bin ich gespannt drauf.
Ich auch. Wann hast du denn das letzte Mal gesehen? Weißt du das noch?
Bei dem dritten Teil?
Hm. Boah. 15 Jahre? Ja, müsste bei mir auch so hinhauen. Also ich habe den zweiten noch mal nach langer Zeit nach.
Ich glaube, den sechsten habe ich, glaube ich, den gucke ich fast jedes Jahr.
Ja, genau. Ich habe halt tatsächlich jetzt vor ein paar Jahren halt den zweiten und den sechsten noch mal geguckt, weil das auch so meine Lieblingsteile sind.
Ich freue mich schon sehr auf den vierten, weil das auch so in meiner Wahrnehmung immer ein großartiger Teil war. Wo ich aber glaube, dass das einer sein könnte, der mit am meisten gealtert ist, aber da bin ich mal gespannt.
Genau, weil der halt ganz viel in den 80er Jahre USA spielt.
Ja. Mhm. Ja, ja, okay, aber gucken wir mal.
Ja, gucken wir mal. Wir lassen uns überraschen. Das ist ja auch Teil des Charmes dieses Podcasts, dass wir uns direkt nach dem Wiedersichten dieses Films hinsetzen und darüber reden.
Und das hat viel mit Charme zu tun. Ich schäme mich jetzt schon.
Okay. Dann beenden wir das jetzt, bevor du dich in Grund und Boden schämst. Philipp, ich danke dir und wir hören uns auf der Suche nach Mr. Spock wieder.
Leben Sie lange und in Frieden.